Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Freunde. Wir freuen uns, dass wir heute wieder miteinander Gemeinschaft haben dürfen unter seinem kostbaren Wort. Leide mit, so fordert der Apostel Paulus sein echtes Kind im Glauben auf. Und wenn wir den zweiten Timotheusbrief lesen, dann finden wir immer wieder diese Aufforderung des Paulus an sein geliebtes Kind. Nimm teil an den Trübsalen als ein guter Kriegsmann Jesu Christi, so heißt es in 2. Timotheus 2, Vers 3. Und in 2. Timotheus 3, Vers 12 schreibt Paulus diese unmissverständliche Aussage. Alle aber auch, die gottselig leben wollen in Christum Jesum, werden verfolgt werden. Und gerade das Kapitel 3 im 2. Timotheusbrief zeigt uns doch zwei Linien auf, die im Raum, im Umfeld der Gemeinde, am Ende des Gemeindehaushalts immer deutlicher offenbar werden. Wir lesen in 2. Timotheus 3, 4 und 5 von solchen, die das Vergnügen mehr lieben als Gott, die eine Form der Gottseligkeit, der Gottesverehrung haben, deren Kraft aber verleugnen. Ich habe es für mich so formuliert, Eigenliebe und Selbstverherrlichung, Verpackung ohne Inhalt, Schein statt Sein, das kennzeichnet diese Menschen, die im Raum der Gemeinde ja da sind. Und dann finden wir die andere Linie, ich möchte sie mal so nennen, diese Du-Aber-Linie. 2. Timotheus 3, 10 und 11. Du aber hast genau erkannt meine Lehre, mein Betragen, meinen Vorsatz, meinen Glauben, meine Langmut, meine Liebe, mein Ausharren, meine Verfolgungen, meine Leiden. Das sind die Geschwister, die sowohl bezüglich der Lehre als auch bezüglich des Lebensvollzuges, beides gehört ja bei Paulus untrennbar zusammen, Nachahmer des Paulus sind und werden, so wie er es dem Timotheus bezeugt. Und dabei geht es ja niemals um den Paulus, sondern in der Art und Weise, ja, Nachahmer, wie wir es in 1. Korinther 11, 1 lesen. Seid meine Nachahmer, schreibt Paulus, aber jetzt kommt's, gleich wie auch ich Christi. Also es geht darum, ganz eng und fest am Herrn Jesus, unserem Haupt, zu hängen und dass seine Gesinnung in unserem Leben wirksam wird. Ja, und wir sehen also diese zwei Linien, mögen wir alle dazu gehören, dass wir ja zu dieser Du-Aber-Linie gehören. Und ich musste aber denken beim Lesen, ja, diese Stücke, die wir da in 2. Timotheus 3 finden, ich habe ja das letzte genannt, das finden wir auch immer wieder in uns selbst, diese Eigenliebigkeit und ja, dieses sich selbst in den Vordergrund stellen wollen und so weiter. Und da möge es doch so sein, dass wir dieses Du aber wirksam werden lassen in unserem Leben. Paulus schreibt in 2. Timotheus 3, Vers 5, und von diesen wende dich weg. Das dürfen wir einmal äußerlich ganz klar sehen. Mach da nicht mit, ruft Paulus seinem Timotheus zu. Und wir dürfen es natürlich auch ja, bezüglich unserem eigenen Leben sehen, dass wir eben nicht dem Fleisch nachgeben, nicht das Fleisch die Herrschaft hat, sondern wir, ja, wie es Paulus schreibt, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Ja, und was ist die Alternative, was ist das Gegenstück zu diesem Verpackung ohne Inhalt, von diesem Schein statt Sein, von dieser Eigenliebe, dieser Selbstverherrlichung, das Gegenstück, leide mit. Und zwar keineswegs um der Leiden willen, sondern um der Herrlichkeit willen, die aus den Leiden um Jesu willen resultieren. Und so wollen wir uns heute in dieser Stunde mit diesem grundsätzlichen Thema beschäftigen, durch Leiden zur Herrlichkeit. Und als erstes wollen wir, ganz wichtig wie immer, den Weg unseres Herrn betrachten, ihn anschauen. Wir wollen zuerst den Blick auf unseren Herrn Jesus Christus richten. Und der Weg des Gottessohnes ist ja der Weg der gesamten Schöpfung und zuerst der Weg seiner Glieder, derer, die nach Römer 8, 29 die Bestimmung haben, dem Bilde seines Sohnes, nämlich dem Bild des Gottessohnes Jesus Christus, gleich zu sein. Und Wenn wir den Weg unseres Herrn betrachten, dann dürfen wir doch drei Grundsätze erkennen, die wir im Folgenden betrachten wollen. Der erste Punkt: ohne Leiden gibt es keine Erlösung. Der zweite Punkt: keine Leiden ohne Herrlichkeit. Und das Pendant dazu: keine Herrlichkeit ohne Leiden. Und der dritte Punkt: ohne Leiden gibt es keine Vollendung. Ohne Leiden erreicht niemand, auch niemand von uns, seine Zielbestimmung. Wir starten mit dem ersten Unterpunkt. Der Weg unseres Herrn durch Leiden zur Herrlichkeit. Ohne Leiden gibt es keine Erlösung. Warum musste unser Herr Jesus Christus leiden? Und da möchte ich Hebräer 9, 22b lesen, eine ganz grundsätzliche Aussage. Ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung. Ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, finden wir das ja durch das ganze Alte Testament schon hindurch. Ohne Opfer keine Vergebung. Das finden wir schon bei Abel. In 1. Mose 4, Vers 4 lesen wir, dass Abel von den Erstlingen seiner Herde, seines Kleinviehs und von ihrem Fett darbrachte. Da mussten also diese Tiere sterben. Oder denken wir an den Opferdienst im Gesetz. Wie so ganz deutlich wird die Bedeutung des Blutes, wenn wir beachten, dass der Hohepriester nur einmal im Jahr durfte er ins Allerheiligste. Und wie heißt das so eindrücklich in Hebräer 9, Vers 6? Nicht ohne Blut. Wir wollen diesen Vers lesen, Hebräer 9, Vers 6. Da nun dieses also eingerichtet ist, gehen in die vordere Hütte, also in das Heiligtum, allezeit die Priester hinein und vollbringen den Dienst. In die zweite, also in die dahinterliegende, in das Allerheiligste. In die zweite aber einmal des Jahres, allein der hohe Priester, nicht ohne Blut, welches er für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes darbringt. Unser großer Gott und Vater ist ein heiliger und gerechter Gott, der niemals Sünde unter den Teppich kehrt. Wir lesen in 4. Mose 14, 18, Jahweh ist langmütig zum Zorn und Jahweh ist langsam zum Zorn und groß an Güte, der Ungerechtigkeit und Übertretung vergibt, aber keineswegs hält er für schuldlos den Schuldigen, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern am dritten und am vierten Glied. Ja, keineswegs hält er für schuldlos den Schuldigen. Doch jetzt dürfen wir dieses kostbare Evangelium in 2. Korinther 5, 21 lesen. Gott hat den, der Sünde nicht kannte, nämlich seinen einzig geborenen Sohn, Jesus Christus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes werden dürfen. Gott hat seinen Sohn gesandt und schon vor aller Zeit hat unser Herr Jesus ja zu diesem Weg ans Kreuz gesagt. Nach Hebräer 10, Vers 3 geschah in jenen Opfern damals im Alten Testament nach den Ordnungen des Gesetzes nur ein Erinnern an Sünden. Unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen, heißt in Hebräer 10, Vers 4. Ganz anders das Erlösungswerk unseres Herrn. Die kostbare Botschaft in 1. Timotheus 2, 5 und 6a. Denn Gott ist einer und einer Mittler Gottes und der Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gab zum Lösegeld. Für wen? Für alle, liebe Geschwister. Für alle, das ist die kostbare Botschaft. Und in Epheser 1, 7 lesen wir, in welchem, nämlich in unserem Herrn Jesus Christus, wir die Erlösung, die Freilösung, den Loskauf haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Also wir dürfen festhalten, das Blut des Gottessohnes ist der Loskaufpreis für dich und für mich. Und für eine ganze Schöpfung, völlig egal, ob das einer glaubt oder annimmt, völlig egal. Am Kreuz ist es geschehen, er hat es bezahlt. Natürlich wird jeder da hineingeführt in das persönliche Erleben. Aber das dürfen wir und müssen wir festhalten. Dort hat Gott ein für alle Mal gehandelt. am Kreuz auf Golgatha. Hebräer 9, 26b. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter geoffenbart worden, zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Also das Thema Sünde, das hat unser himmlischer Vater dort am Kreuz auf Golgatha ein für alle Mal verhandelt und bezahlt, ganz einseitig. Er hat gehandelt. Jeglicher Forderung wurde am Kreuz vollständige Genüge getan. Satan kann keinerlei Forderung mehr stellen. Kein Engel, kein Gesetz kann mehr eine Forderung stellen. Und Gott selbst, er hat dort am Kreuz, als er seinen Sohn ja zur Sünde machte, ja, er hat dort, wie an sonst gar keinem anderen Ort, seine eigene Gerechtigkeit und Heiligkeit unter Beweis gestellt. Und liebe Geschwister, was hat er dort am Kreuz auf Golgatha noch viel mehr und vor allem unter Beweis gestellt? Ja, wir haben es gesagt, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit. Aber was hat er vor allem noch ganz, ja, tief geoffenbart, sein tiefstes, innerstes Wesen, seine Liebe, in der er das Liebste, das Teuerste, das Kostbarste, das er hatte, seine Wonne, sein Herzstück, das hat er sich vom Herzen gerissen, den einzig gezeugten Sohn seiner Liebe für dich und für mich und eine ganze Schöpfung. Warum musste der Herr diesen Leidens- und Sterbensweg gehen? Wegen unserer Sünde, wegen dem Fall. Wäre Sünde und Tod nicht in den Kosmos eingedrungen, dann gäbe es kein Leid. Und gleichzeitig dürfen wir erkennen, ohne den Sterbens- und Gehorsamsweg des Gottessohnes, ohne sein Leiden, sein Hinuntersteigen in die tiefsten Abgrundtiefen des Totenreiches, würden wir niemals das innerste Wesen unseres himmlischen Vaters erkennen, nämlich seine Liebe. Und da habe ich bei Pfarrer Böhmerle gestern noch einen Satz gefunden, den möchte ich weitergeben. Er hat es für mich sehr kostbar, treffend zusammengefasst. Liebe kann sich nicht offenbaren ohne Leiden, ohne Passion. Liebe ist ihrem Wesen nach Selbstaufgabe, Selbsthingabe, Selbstaufopferung. Darum ist in den Rat Gottes auch die Sünde hineingewoben, wiewohl Gott nicht selbst der Urheber der Sünde ist. Aber er hat sie in seinem Plan von Unendlichkeiten her hineingenommen, um seine ganze Liebe und Barmherzigkeit gegen seine Geschöpfe in völliger Selbsthingabe offenbaren zu können. Ja, sehr wertvoll formuliert. Ja, und wir wollen doch ja, uns danach ausstrecken, diese Gottesliebe, die stärker ist als der Tod, die das Verlorene sucht, nicht aufhört, bis das es findet, dass wir von dieser Gottesliebe durchdrungen werden. Dann am Kreuz hat unser Herr Jesus die Leiden des Todes erlitten. Dort hat Gott das Gericht aller Gerichte gehalten. Und da haben wir jetzt schon ja, die Basis und erkennen wir, gibt es einen doppelten Ausgang in der Heilsgeschichte unseres himmlischen Vaters? Wenn Gott noch die Möglichkeit zur Rettung geschaffen hätte, dann könnten wir vielleicht sagen, ja. Aber nein, er hat dort nicht nur die Möglichkeit geschaffen, sondern er hat dort bezahlt mit seinem Blut. Er hat dort das All mit sich versöhnt. Er hat Frieden gemacht. Römer 5, Vers 18. Also nun, Paulus, wie immer, wunderbar, konsequent, logisch, durchziehend am Ende dieses Abschnitts. Also nun, wie es durch eine Übertretung gegen alle Menschen zur Verdammnis gereichte. Keiner ist da ausgenommen. Jeder von uns, wir alle standen von Haus aus unter dem Verdammungsurteil. So auch durch eine Gerechtigkeit gegen alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Als ob alle gerechtfertigt werden, das hat sich dort am Kreuz entschieden. Ja, wir dürfen erkennen, Erlösung gibt es nur durch Leiden. Es gibt keinen anderen Weg. Ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung. Eine in Sünde und Tod gestürzte Schöpfung kann nur durch das dort am Kreuzesstamm vergossene Blut des Gottessohnes von Sünde und Tod losgekauft und erlöst werden. Und Vergebung der Schuld gibt es nur deshalb, weil unser Herr bereit war, in den Tod zu gehen. Und ich möchte es hier schon sagen, wir kommen später auch nochmal drauf. Die Auferstehung unseres Herrn Jesus, liebe Geschwister, ist die Garantie dafür, dass es nicht ein Leid in dieser Welt gibt, das nicht in Herrlichkeit mündet. Das ist die kostbare Siegesbotschaft der Auferstehung. Wir kommen zum nächsten Unterpunkt in der Betrachtung des Weges unseres Herrn. Kein Leiden ohne Herrlichkeit, keine Herrlichkeit ohne Leiden. Wir lesen dazu Hebräer 12, Vers 2. Dort heißt es von unserem Herrn, Hebräer 12, Vers 2, welcher, nämlich unser Herr Jesus Christus, der Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Was dürfen wir doch für eine kostbare Tatsache aus diesem Vers lernen? Für die vor ihm liegende Freude, liebe Geschwister. Und was ist die vor ihm liegende Freude? Psalm 16, Vers 10. Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Unser Herr Jesus Christus wusste, mein Vater, der wird mich aus dem Tod herausholen. Und wie gesagt, weil unser Herr auferstanden ist, ist ein für alle Mal klar, es gibt gar kein Leiden, das nicht einmal in Herrlichkeit mündet. Die leibhaftige Auferstehung unseres Herrn ist die Garantie dafür, dass aus allem Leid Herrlichkeit wird. Noch eine weitere Stelle bezüglich der vor ihm liegenden Freude. Also wegen der vor ihm liegenden Freude hat er ja die Schande nicht geachtet. Psalm Philipper 2, 9 bis 11. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist, auf dass in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Das ist die vor ihm liegende Freude. Unser Herr wusste, mein Vater wird mich erhöhen, wird mir den Namen geben, der über jeden Namen ist, und die Frucht meines Gehorsams wird sein, dass alle, restlos alle, heimkommen dürfen ins Vaterhaus, dass nicht einer im Tode bleiben muss. Im Psalm 126, Vers 6 finden wir ein wunderbares Wort. Er geht unter Weinen, so ging unser Herr, und trägt den Samen zur Aussaat. Er kommt heim mit Jubel und trägt seine Gaben. Wunderbar, das ist der Sieg unseres Herrn. Alle werden ihre Knie vor ihm beugen zur Verherrlichung des Richters, des Schöpfers. Nein, liebe Geschwister, zur Verherrlichung des Vaters. Und wer nur kann denn den Vater verherrlichen? Ja, ich kann nicht jemandem seinen Vater verherrlichen. Ein Vater kann nur von seinen Kindern verherrlicht werden, liebe Geschwister. Das heißt, wir dürfen erkennen, alle werden durch Gericht und Gnade zu Kindern Gottes werden. Also wenn wir den Weg unseres Herrn betrachten, dann erkennen wir, es gibt kein Leid, aus dem nicht Herrlichkeit wird. Unvergleichliche, noch nie dagewesene Herrlichkeit. Und wir sehen es schon an unserem Herrn. Es ist ja nicht so, dass unser Herr nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt die gleiche Herrlichkeit hatte wie vor seiner Menschwerdung. Nein, wie heißt in Hebräer 2, Vers 9, wir sehen aber Jesum, der ein wenig unter die Engel wegen des Leidens des Todes erniedrigt war. Und jetzt kommt's: mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, sodass er durch Gottes Gnade für alles oder für jeden den Tod schmeckte. Und da möchte ich noch Epheser 1, 20b bis 23 dazu nehmen, wo wir diese Krönung mit Herrlichkeit und Ehre sehen. Und er, nämlich Gott der Vater, setzte ihn, seinen Sohn, zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen, und hat alles seinen Füßen untergeordnet und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, welche sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Unser Herr hat nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt also eine weit größere Herrlichkeit als vor seinem Kommen ins Fleisch. Er ist der über alle Mächte und Gewalten hoch erhobene Herr. Und wenn wir die Menschheit betrachten, dann ist sie auch hier keineswegs so, dass durch das Erlösungswerk in Kreuz und Auferstehung die Menschen wieder zurückkommen in den paradiesischen Zustand vor Adams Fall. Nein, was darf geschehen? 2. Korinther 5, Vers 17, daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung, eine ganz neue Schöpfung. Gott repariert nicht den Fall, sondern er macht etwas ganz Neues, eine neue Schöpfung, die aus Gott gezeugt und geboren ist, nicht geschaffen, sondern göttlicher Natur. Ja, wir haben betrachtet, kein Leiden ohne Herrlichkeit, und jetzt kommt das Pendant, keine Herrlichkeit ohne Leiden. Und wenn wir da die Evangelien lesen, da erkennen wir, wie der Teufel unseren Herrn verführen wollte. Er wollte ihm Herrlichkeit schmackhaft machen ohne Leiden. Lukas 4, 5 bis 7. Und der Herr führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und der Teufel sprach zu ihm: Ich will dir alle diese Gewalt und ihre Herrlichkeit geben. Er hat ihm Herrlichkeit vorgestellt, denn mir ist sie übergeben, und wem irgend ich will, gebe ich sie. Wenn du nun vor mir anbeten willst, soll sie alle dein sein. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Herrlichkeit ohne Kreuz, das war das Angebot des Satans an den Herrn. Doch was wäre das für eine Herrlichkeit gewesen, liebe Geschwister? Eine vordergründige, eine nicht wesenhafte Herrlichkeit, weil es eben eine Herrlichkeit unter der Herrschaft des Fluches und des Todes gewesen wäre. Da würden wir am offenen Grab stehen. Und es gäbe keine lebendige Erwartung, liebe Geschwister, wenn unser Herr sich gebeugt hätte. Ja, bleibende, unvergängliche Herrlichkeit für dich und mich und eine ganze Schöpfung gibt es nur, weil unser Herr gelitten hat. Vergebung und Rechtfertigung für dich und mich gibt es nur, weil einer gekommen ist, Jesus Christus, der als der am Holz Hängende für uns und für alle zum Fluch wurde. Wir kommen zum dritten Unterpunkt des ersten Hauptpunktes, der Weg unseres Herrn durch Leiden zur Herrlichkeit. Und der dritte Unterpunkt lautet jetzt: Ohne Leiden gibt es keine Vollendung. Wir lesen dazu Hebräer 2, 10 und 14. Denn es geziemte ihm um deswillen alle Dinge, und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte, den Urheber ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen. Oder Pfleidere übersetzt so: durch Leiden zum Ziel vollende. Und in Vers 14 heißt: Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in nahekommender Weise an denselben teilgenommen, auf dass er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, und alle die befreite, welche durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Was bedeutet, liebe Geschwister, Vollendung nach der Schrift? Und wir lesen die Antwort in 1. Korinther 15, 26, wo Paulus schreiben darf: Der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod. Vollendung nach der Schrift ist also erreicht, wenn es keinen Tod mehr gibt. Und Paulus durfte eben dieses Evangelium der totalen Todesüberwindung verkündigen. Wir haben es am Eingang hören dürfen. Katargeo, dieses kostbare Wort, welches wir hier in 1. Korinther 15, 26 für Wegtun finden, bedeutet ein völliges Abschaffen, Aufheben, außer Kraft setzen, ein Verschlungenwerden in Sieg. Und jetzt haben wir in Hebräer 2, 14 gelesen, wodurch der Sohn, den, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, zunichte machte. Auch hier für zunichte dieses Wort Katargeo, nämlich durch seinen Tod. Durch seinen Tod hat er den Tod und den Teufel zunichte gemacht. Was war das letzte Wort unseres Herrn? Johannes 19,30. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Und wir können statt "es ist vollbracht" auch übersetzen: Es ist zum Ziele gebracht. Es ist zum Ziele vollendet. Wäre unser Herr diesen Leidensweg nicht bis zum Schluss gegangen, wäre er diesem Weg ausgewichen, dann gäbe es keine Vollendung, keine Todesüberwindung für eine ganze Schöpfung. Doch unser Herr, er hat den Willen des Vaters aufs Völligste erfüllt. Und so wurde unser Herr durch Leiden vollkommen gemacht und führt er als Frucht seines Leidens die ganze Schöpfung heraus aus dem Tod hinein ins unauflösliche Gottesleben. Und wie haben wir das jetzt zu verstehen, dass es hier heißt, er wurde durch Leiden vollkommen gemacht? War er denn nicht schon vollkommen? Freilich war er schon vollkommen. Doch er war vor seinem Kreuzestod, so möchte ich es mal formulieren, noch nicht am Ziel seiner Bestimmung. Unser himmlischer Vater, er hat seinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, dazu bestimmt, das ganze Schöpfungsall aus Sünde und Tod herauszulösen. Dieses Ziel seiner Bestimmung konnte der Sohn eben nur durch Leiden erreichen. Die Sünde konnte nur dadurch überwunden werden, dass der Sündlose gekommen ist, der sich von Gott zur Sünde hat machen lassen, unser Herr Jesus Christus. Und das bedeutete für unseren Herrn unsagbares Leid. Doch der Vater hat diesen Gehorsam, diesen Sterbensweg, sein Ausschütten seiner Seele in den Tod, ja in der Auferstehung als vollgültig bestätigt, dieses Erlösungswerk. Und jetzt, das leere Grab, liebe Geschwister, jetzt ist ein für alle Mal klar, nicht der Tod ist die Endstation, sondern die völlige Todesüberwindung und unauflösliches Gottesleben für eine ganze Schöpfung sind die Endstation. Und das ist so entscheidend wichtig, dass wir festhalten. Ich formuliere es jetzt mal ein bisschen, vielleicht ein bisschen überspitzt, nicht mit dem Kommen seiner Seele aus dem Scheol hat unser Herr Jesus den Tod überwunden, sondern, liebe Geschwister, wann? Wann war der Sieg errungen, liebe Geschwister? Das leere Grab. Das ist der Sieg. Mit seiner leibhaftigen Auferstehung hat unser Herr Jesus Christus den Tod besiegt. Und so ist die Botschaft der Auferstehung, liebe Geschwister, die Siegesbotschaft, die Frohbotschaft für das ganze All. Und das ist mir sehr wichtig geworden, dieses Wort, das ist auch mir vorhin gesagt, dieses Wort aus 1. Korinther 15, 54, 55. Wir fragen uns, wann gilt die Botschaft, verschlungen ist der Tod in Sieg? Wann gilt sie? Wenn wir hier einen beerdigen, gilt sie noch nicht, liebe Geschwister. Ich möchte es mal so sagen. Sie gilt da noch nicht. Wann gilt die Siegesbotschaft, verschlungen ist der Tod in Sieg? 1. Korinther 15, 54, 55. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Und deshalb ist unser Herr Jesus der Erstling der Entschlafenen, der Erstgeborene aus den Toten, weil sich bei ihm, liebe Geschwister, dieses Wort als an dem Erstling erfüllt hat. Wir dürfen sagen, in seiner Auferstehung hat sich dieses Wort erfüllt. Verwesliches. Was ist das Verwesliche? Unser Leib, liebe Geschwister. Da denken wir an seinen Leib. Hat Unverweslichkeit angezogen. Und jetzt das Nächste. Unsterbliches. Ich habe mich gefragt, was ist das Sterbliche? Ja, auch der Leib, aber das ist das Verwesliche. Was meint die Schrift hier? Ich habe für mich die Antwort gefunden. Es ist die Seele, Und Sterbliches, da denken wir an seine Seele, die ist gestorben, die hat er ausgeschüttet in den Tod. Die hat Unsterblichkeit angezogen. Liebe Geschwister, das geschah bei der Auferstehung. Und jetzt ist unser Herr der Fürst des Lebens. Und das ist unsere lebendige Erwartung für eine ganze Schöpfung. Was haben wir denn für einen Trost auf dem Friedhof, liebe Geschwister, wenn wir da Abschied nehmen müssen? Und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob da einer gläubig oder ungläubig ist. Da stehen wir am Grab, guck ihn dir doch an, den Toten, so möchte man sagen. Das ist unser Trost, liebe Geschwister. Alle werden lebendig gemacht, und zwar nach Geist, Seele und Leib. Alle werden es erleben. Verwesliches zieht Unverweslichkeit an, Sterbliches zieht Unsterblichkeit an. Und jetzt kommt es in 1. Korinther 15. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Die Leibesgemeinde ist die Erstlingsschar, die diese Lebendigmachung erleben darf. Und jetzt sagen wir, was heute schon gilt. Heute schon haben wir unauflösliches Gottesleben in uns. Heute schon sind wir aus dem Tod in das Leben übergegangen. Heute schon dürfen wir eine neue Schöpfung sein. Aber liebe Geschwister, das gilt 100%. Und gleichzeitig, was sagt Epheser 1? Wir haben den Geist als Angeld, als Unterpfand, liebe Geschwister. Die Vollerlösung, das steht noch aus, liebe Geschwister. Und so darf es halt die Leibesgemeinde als Erstlingsschar erleben. Die Auferstehung für die Entschlafenen, die Verwandlung für die Übriggebliebenen, dann, wenn der Herr Jesus zur Entrückung kommt. Das ist dann die Erlösung, die Freilösung des Leibes. Damit erhalten wir nach Römer 8, 23 das Vollmaß der Sohnschaft, die wir heute schon durch die Neuzeugung im Geist und durch die Versiegelung mit dem Geist angelthaft besitzen dürfen. Deswegen, wenn mich jemand fragt, was machen die entschlafenen Geschwister beim Herrn? Was machen sie? Sie warten auf diesen Tag der Auferstehung und sie warten bewusst, so sehe ich, sie warten es bewusst in lebendiger Erwartung und Frieden und Geborgenheit auf diesen Tag. Und wir warten als Lebende auf diesen Tag. Das alles ändert sich überhaupt nichts. Wir warten auf diesen Tag. Alles zielt hin auf die Auferstehung und Verwandlung, liebe Geschwister. Das ist der Auftrag des Vaters für den Sohn, das ganze All heimzubringen ins Vaterhaus. Und der Weg unseres Herrn in diese Zielbestimmung hinein war eben der Weg des Leides und Sterbens. Und da dürfen wir jetzt schon erahnen, warum leiden in unserem Leben, damit wir als Gemeinde in unsere Zielbestimmung hineinkommen. Oder wir denken an den erwachsenen Mann, wie es im Epheser 4 heißt. Ja, weil die Schöpfung in Sünde und Tod gefallen war, war nur dieser Weg des Leidens möglich. Wir durften den Weg unseres Herrn betrachten durch Leiden zur Herrlichkeit. Und wir durften sehen, dass wegen des Einbruchs von Sünde und Tod kein anderer Weg möglich war. Und so wollen wir jetzt daraus betrachten, nächster Hauptpunkt, was daraus für uns die Glieder seines Leibes folgt. Und was folgt daraus? Was ist unser Weg durch Leiden zur Herrlichkeit, liebe Geschwister? Und wir haben es gehabt, kann man überhaupt über so ein Thema sprechen, liebe Geschwister? Da spreche ich durch Leiden zur Herrlichkeit. Liebe Zeit, wenn mir sowas passieren würde oder was wäre, ich wüsste gar nicht, wie ich damit vielleicht umgehen würde, liebe Geschwister. Deswegen, ich möchte so verstanden wissen, es steht in der Schrift und wir wollen es uns sagen lassen. Und gleichzeitig ist es ein, der Herr führt jeden Einzelnen ganz individuell, dass wir eben in unsere Zielbestimmung hineinkommen dürfen. Aber wir müssen und dürfen festhalten, es gibt keinen anderen Weg als durch Leiden zur Herrlichkeit. Und wie gesagt, der Herr hat um der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldet. Und so wollen auch wir niemals um der Leiden willen leiden, dass wir jetzt ins Kasteien und ins Kloster gehen und was weiß ich und nur noch Wasser und Brot, kein Urlaub mehr, nichts mehr. Nein, liebe Geschwister, völlig verkehrt. Die, die das machen, vielleicht machen sie es noch mehr, um ihr Fleisch zu befriedigen. Gell? Nein, es geht darum, dass wir um der vor uns liegenden Freude, um der Herrlichkeit willen, wollen wir doch ein Ja finden zu diesem Weg. wegen der vor uns liegenden Freude, wegen der vor uns liegenden Herrlichkeit, wegen der überaus reichen Frucht, die aus dem Leiden erwächst. Deshalb wollen wir es lernen, ein Ja zum Leidensweg zu finden. 2. Korinther 4, Vers 17 schreibt Paulus: Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches Gewicht an Herrlichkeit. Da können wir es gerade meinen, das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal, Pulverschnee, blast Paulus rein, alles ist weg und dann wusch, ein Felsbrocken an Herrlichkeit. So schreibt das hier. Aber liebe Geschwister, Paulus hat diesen Satz nicht vom grünen Tisch geschrieben, wie ich jetzt hier spreche. Nein, gerade der 2. Korintherbrief, wo er diesen Satz schreibt, da gibt er uns Einblick in sein persönliches Erleben. Ich möchte mal einige Verse lesen. 2. Korinther 4, 8 bis 11. Allenthalben bedrängt, aber nicht eingeengt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht umkommend. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leibe umhertragend, auf dass auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden alle Zeit dem Tode überliefert um Jesu willen, auf dass auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleische offenbar werde. Und noch ein paar Kapitel weiter, Kapitel 11, 23 bis 28. In Mühen überschwänglicher, in Schlägen übermäßig, in Gefängnissen überschwänglicher, in Todesgefahren oft. Von den Juden habe ich 5-mal empfangen, 40 Streiche weniger einen. 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch gelitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Oft auf Reisen, in Gefahren, auf Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Geschlecht, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meere, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße, außer dem, was außergewöhnlich ist, noch das, was täglich auf mich andringt, die Sorge um alle Versammlungen. Jetzt wissen wir, was das Leichte, schnell Vorübergehende unserer Drangsal ist, liebe Geschwister. Ja, das ist schon gewaltig. Und dann noch Römer 8, 18, denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und wir sehen, Paulus hat nicht hier eine Vorlesung gehalten, eine Abhandlung, sondern er lässt uns Anteil haben an seinem persönlichen Ergehen. Und so sind wir nun beim ersten Unterpunkt, der Weg der Gemeinde durch Leiden zur Herrlichkeit, Trübsal um des Evangeliums willen. Leide Trübsal mit dem Evangelium, haben wir am Anfang gehört. Das Evangelium, das der Apostel Paulus zu verkündigen hatte, ist das Evangelium von der totalen Todesüberwindung. 1. Timotheus 1, Vers 11, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, welches mir anvertraut worden ist. Unser himmlischer Vater ist glückselig, weil nicht Leid, Nacht, Sünde und Tod der Endzustand der Schöpfung sind, sondern Herrlichkeit. Und jetzt müsste man ja meinen, das ist die beste Botschaft, die es im ganzen Weltall gibt. Die Botschaft der Todesüberwindung. Und jetzt leide Trübsal. Schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner. Also wir erkennen, dieses Zeugnis des erhöhten Herrn ist untrennbar verbunden mit dem Apostel Paulus, weil unser erhöhter Herr eben dem Paulus dieses Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, dieses Evangelium der totalen Todesüberwindung im ganzen All anvertraut hat. Und deshalb versucht der Teufel, die Verkündigung dieser Frohbotschaft mit allen Mitteln zu verhindern. Weil das ist sein Todesstoß, so möchte ich es mal sagen. Fange an, mit mir das Böse zu leiden, für die Frohbotschaft gemäß dem Kraftvermögen Gottes. So übersetzt Fleiderer den zweiten Teil dieses Vers 8 aus 2. Timotheus 1. Fange an, mit mir das Böse zu leiden. Was lernen wir daraus? Ja, wir können diesem Trübsalsweg auch ausweichen. Und wenn es hier heißt, fange an, mit mir das Böse zu leiden, dann ist es doch kostbar, dass wir erkennen, das ist alles ein Wachstumsprozess. Und wir sehen, wie viel Trübsal, wie viel Spannungen hätte der Apostel Paulus sich ersparen können, wenn er nicht das Evangelium der totalen Gnade, sondern Gesetz und Evangelium gepredigt hätte. Wenn er nicht Christus allein Christus, sondern Christus und gepredigt hätte. Wie viel Trübsal haben diese vier allein den Reformatoren gebracht? Allein Christus, allein die Schrift, allein die Gnade, allein der Glaube. Und wie viel Trübsal und Spannungen hat das unseren Vätern gebracht, die eben aus den Briefen des Paulus diese Botschaft der Reformatoren noch tiefer, es war die gleiche Richtung, noch tiefer weiter erfassen und entfalten durften und es bezeugen durften. Jawohl, Gott hat am Kreuz nicht nur die Möglichkeit der Versöhnung geschaffen, viel zu wenig, sondern es gilt, was wir Kolosser 1, 19 und 20 lesen. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge oder das All, kann man übersetzen, mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Das ist die Rechtsgrundlage. Alles ist bezahlt, alles ist versöhnt. Alles, die Dinge auf der Erde und die Dinge in den Himmeln, liebe Geschwister, weil es gibt gar kein Geschöpf, das eine Bestimmung hat für unter der Erde, liebe Geschwister, gibt es überhaupt gar nicht. Der Bereich unter der Erde wird auch einmal aufhören, gell? Sondern am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Also so, deswegen die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmel. Alles ist versöhnt und so wird durch Gericht, freilich durch furchtbare Gerichte hindurch, durch Gericht und Gnade jedes Geschöpf in den völligen Bankrott geführt, dass jedes Geschöpf freiwillig aus innerstem Herzen seine Knie vor diesem Herrn beugt, allein ihm Vertrauen schenkt und bekennt. Er, Christus allein, ist der Herr. Und liebe Geschwister, lasst uns doch bereit sein für diese Botschaft. Beginnen, so möchte ich es mal sagen, Trübsal zu leiden. Dass wir da nicht hinterm Berg halten, auch wenn sie nicht gehört werden möchte. Dass wir es doch freudig bezeugen, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, sein wird die ganze Welt. Und liebe Geschwister, ich denke, das war immer eine Anfechtung für die Geschwister, für die Gläubigen, dass sie irgendwie meinten, sie wollen doch auch eine Stimme haben, sie wollen doch auch gehört werden. Und dann hat man Kompromisse geschlossen auf Kosten der Wahrheit. Und ja, man muss ja auch immer was in unsere aktuelle Zeit hineinsagen. Und da ist mir einfach auch aktuell das sehr wichtig geworden. Leide Trübsal mit dem Evangelium. Und wir, die wir etwas von der Heilsgeschichte durch Gottes Gnade erkennen durften, wir wissen um das Geheimnis der Verstockung und Beiseitesetzung Israels, liebe Geschwister. Und wir wissen aus der Schrift ganz klar, dieses Volk ist das Volk Gottes und es hat gewaltigste Verheißungen, liebe Geschwister. Und jetzt schauen wir in unsere Reiche der Welt hinein. Der Herr Jesus sagt, Johannes 18, 36, mein Reich ist nicht von diesem Kosmos. Und in Epheser 6, 12 spricht Paulus von den Weltbeherrschern dieser Finsternis. Und gerade im Zusammenhang mit dem aktuellen Geschehen in Israel erkennen wir, das sind die Weltbeherrscher dieser Finsternis am Wirken. Da wird dieses Volk von allen Seiten bedrängt. Da gibt es schon lang viel mehr als eine Zwei-Staaten-Lösung. Es gibt, was weiß ich, wie viele arabische Staaten, 30 Staaten-Lösungen, gibt es alles schon lang. Und da wird diesem Land und diesem Volk das Existenzrecht streitig gemacht, liebe Geschwister. Wir erleben Verhaltensweisen, die rational nicht fassbar sind. Da stirbt der Ebrahim Raisi. Und was macht der UNO-Sicherheitsrat? Eine Schweigeminute. Ui, irgendjemand hat gesagt, machen wir jetzt dann bald eine Schweigeminute, wenn die Machtergreifung wieder sich jährt von Hitler. Also wir sehen, da passieren Dinge, die rational nicht fassbar sind. Die Beflaggung geht auf Halbmast. Und gleichzeitig werden die Angegriffenen Israel auf die Anklagebank gezerrt und des Völkermordes beschuldigt. Bezüglich der Geiseln aus Israel wird nicht getrauert, aber diejenigen, die nicht hinter vorgehaltener Hand, sondern ganz offen, ja, die Vernichtung dieses Volkes auf ihre Fahnen schreiben, die werden hofiert und unterstützt. Mein Reich ist nicht von diesem Kosmos. Und Israel ist und bleibt das Volk Gottes, ob sie ihren Messias schon erkannt haben oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Sie sind das Volk Gottes, liebe Geschwister. Wir erkennen, dieser weltweite Israel-Hass, den können wir nur geistlich erklären. Und unsere uneingeschränkte Liebe zu diesem Volk gilt auch jetzt schon, da sie den Herrn Jesus noch nicht angenommen haben. Und die ist begründet nicht in irgendwelcher Sympathie oder dass wir sagen, ah, das alles, was die machen, ist richtig. Ne, darum geht es gar nicht. Sondern, wie heißt es in Römer 11, 28, und das schreibt auch wieder der Mann, von dem wir gerade gehört haben, ich habe von den Juden 5x40 Schläge weniger einen empfangen. Was schreibt er über dieses Volk? Sie sind Geliebte um der Väter willen. Gott liebt sein Volk. Wie hat er Josef seine Brüder geliebt, obwohl sie ihn nach Ägypten verkauft haben? Wie hat er sie versorgt und ihnen das Geld und alles noch obenei gemacht in die Säcke? Und so, liebe Geschwister, haben wir doch eine Liebe zu diesem Volk, wissen, das ist unsere zukünftige Braut und Ehefrau. Das wissen wir doch als Leibesgemeinde. Und auch da wird meines Erachtens deutlich, wie viele haben keine Liebe zu Israel, weil sie eben durch die Substitutionstheologie keine heilsgeschichtliche Schau für dieses Volk haben. Ja, Trübsal um des Evangeliums willen, und ja, da gehört auch das dazu, dass wir sagen, diese Verstockung Israels, die geht bis zu einem Biss, wie es im Römerbrief heißt. Biss lesen wir in Römer 11, Vers 25, und wir sehen doch jetzt, wie die Zeiten der Nationen ihrem Ende entgegengehen und Gott den Faden Israels wieder aufgreift. Und der geht eben über Etappen, die werden nicht gleich gläubig, sondern wir lesen es doch in der Schrift. Da kommen erst mal die Blätter und dann kommen die Frühfeigen und so geht's weiter. Ja, ich möchte weiterlesen, 2. Timotheus 3, 1 bis 3. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christo Jesu ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Leuten an, welche tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Nimm teil an den Trübsalen als ein guter Kriegsmann Jesu Christi. Der Apostel Paulus hat das Evangelium, das er von dem erhöhten Christus geoffenbart und anvertraut bekommen hat, dem Timotheus anvertraut. Der Timotheus hat es treuen Leuten anvertraut, die es wiederum gelehrt haben. Und so haben wir alle auch es von unseren Vätern, ja, gepredigt bekommen, gelehrt bekommen. Und liebe Geschwister, da wollen wir doch nicht abweichen. Wir wollen nicht es relativieren, sondern bereit sein für diese Botschaft, ich möchte es mal so sagen, für diese Botschaft des paulinischen Evangeliums. Und das sind meines Erachtens diese zwei ganz großen Kernelemente, die Überwindung des Todes, die Allversöhnung im gesamten All und dann eben auch die heilsgeschichtliche Botschaft, die einzigartige Berufung der Gemeinde des Leibes des Christus als Heilskörperschaft für die Himmel und die einzigartige Berufung Israels als Heilskörperschaft für die Erde, wenn wir einmal solche zwei, ja, Säulen rausgreifen wollen. Ja, schon auf der ersten Missionsreise, da sagen der Paulus und der Barnabas in Apostelgeschichte 14,22, indem sie die Seelen der Jünger befestigten und sie ermahnten, im Glauben zu verharren und dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes, die Reiche dieses Kosmos, sie stehen im völligen Gegensatz. Und deshalb haben wir natürlich als solche, die heute schon herausgerissen sind aus diesem Machtbereich der Finsternis, hineinversetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe, haben wir selbstverständlich mit Angriffen des Feindes zu rechnen. Aber wir wollen festhalten, was Paulus dem Timotheus gesagt hat. Wir haben ja den ersten Vers gehört, den ja der Rainer gelesen hat, 2. Timotheus 1,7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Diese Botschaft ruft der Paulus dem Timotheus zu. Noch zwei Punkte. Der Weg der Gemeinde durch Leiden zur Herrlichkeit. Der nächste Unterpunkt. Leiden machen von uns selber los. Wir durften sehen, der Herr wurde durch Leiden in seine Zielbestimmung hineingeführt. Er, der Sünde nicht kannte, wurde nach seinem Leiden und Sterben vom Vater zu seiner Rechten gesetzt. Und er ist jetzt der hoch erhobene Herr über jedes Fürstentum, jede Gewalt, Kraft, Herrschaft, jeden Namen. Und es ist so gewaltig, dass wir als Glieder seines Leibes in diese Stellung jetzt schon mit hineingenommen sind. Epheser 2, Vers 6. Wir dürfen jetzt schon mitsitzen mit unserem erhöhten Herrn zur Rechten der herrlichen Majestät des Vaters. Wir sind mitgestorben. Wir sind mit begraben, wir sind mit auferweckt, wir sind mit lebendig gemacht. Wie gesagt, wir haben die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Also das ist der nicht zu überbietende Stand, den wir in Christus als seine Glieder haben dürfen. Oder Kolosser 2, Vers 10. Wir sind in ihm zur Fülle gebracht, liebe Geschwister. Da staunen wir, wenn wir solche Sätze bei Paulus lesen. Es kann also nicht mehr irgendwie etwas vervollkommnet werden. Nein, wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Und mögen wir davon immer mehr erfasst werden, nur so werden wir von einer Bezauberung durch die Elemente dieses Kosmos bewahrt. Paulus nennt die ja dann auch in Kolosser 2. Also das ist unsere Stellung, liebe Geschwister. Vollkommen gemacht in ihm. Nie mehr rückgängig zu machen. Völlig eins gemacht hat der Vater uns mit seinem Sohn. Und jetzt lesen wir in Epheser 4, 11 und 12. Und er, nämlich unser Herr, hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Und jetzt kommt's zur Vollendung der Heiligen für das Werk des Dienstes für die Auferbauung des Leibes Christi. Wir finden hier im Griechischen für Vollendung der Heiligen das Wort Katartismus, und dieser Begriff kann auch mit Einrenkung übersetzt werden. Zur Einrenkung der Heiligen dienen diese Dienste. Und das hat sicherlich fast jeder von uns schon erlebt, dass er eingerenkt werden musste. Ich habe es einmal erlebt bisher. Da bin ich zu einem Chiropraktiker gegangen und der hat mich niedergerungen. Ich habe gedacht, der Mann ist wahnsinnig, wie der mich da rumgedrückt hat. Ich bin ja jetzt nicht gerade ein zart gebauter Mensch, gell? Aber der hat mich da rumgedrückt. Und da habe ich jetzt eine Vorstellung, was Einrenkung bedeutet. Und so müssen auch wir eingerenkt werden. Ein jeder von uns muss passend gemacht werden für seinen Platz, für seine Aufgabe am Leibe des Christus. Und dazu sind eben diese fünf Dienste notwendig. Und eben auch die Leiden, die unser Herr uns auferlegt und in die wir hineingeführt werden, die sind unbedingt notwendig, dass wir passend werden für unseren Platz am Leibe des Christus, dass wir loswerden, loskommen von uns selbst. Und wir wissen es, das Einrenken kann schmerzlich sein, sehr unangenehm. Doch, liebe Geschwister, wie freuen wir uns, wenn wir dann aufstehen und schmerzfrei uns bewegen können. Und was wird es sein, liebe Geschwister, wenn wir als seine Glieder, ja, unserem Herrn und Haupt zur Verfügung stehen dürfen bei der Ausführung sämtlicher Verheißungen und Aufgaben, die er vom Vater empfangen hat. Unser Fleisch sucht immer sich selbst. Auch wenn wir gläubig geworden sind, sucht das Fleisch immer sich selbst. Sucht immer seinen Vorteil, nicht nur draußen in der Welt, sondern ja auch unter den Geschwistern. Auch da, liebe Geschwister, kann unser Fleisch wirksam werden. Unser Fleisch ist und bleibt Fleisch, verdorben vom Scheitel bis zur Sohle. Und Paulus sagt, jeder Kampf gegen das Fleisch, aussichtslos. Du hast keine Chance, gegen das Fleisch von dir aus zu gewinnen. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft, Römer 7. Und ich verstehe eben die Aussage des Paulus so, dass er die in Bezug auf seinen Zustand vor seiner Christusbewegung schreibt, Begegnung schreibt. Und für uns als Gläubige, wir haben die einzigartige Möglichkeit, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Das ist also der einzige Weg, wie wir das Fleisch überwinden können. Galater 5, Vers 16. Als Gläubige, als solche, die Gott mit seinem Heiligen Geist versiegelt hat, haben wir die einzigartige Möglichkeit zu überwinden. Wir können sündigen. Und jeder, der sagt, das könnte mir nie passieren, liebe Geschwister, dann haben wir noch keine Selbsterkenntnis. Wir sind nicht gefeit vor Mord und Ehebruch. Aber wir müssen nicht mehr sündigen. Wir dürfen und müssen alle Schlüssel unseres Lebenshauses dem Heiligen Geist abgeben. Und das bedeutet nichts anderes, muss ich mir selber als Erstem sagen, als dass wir uns selber loslassen. Und wir kennen ja vielfach noch gar nicht alle Zimmer unseres Lebenshauses. Manche Rumpelkammer, manche Abstellkammer zeigt uns der Heilige Geist erst im Laufe des Gläubigseins. Und was macht der Heilige Geist? Wohin verweist er unser Fleisch? An den Platz, wo es hingehört. Es gibt nur einen Platz, nämlich ans Kreuz. Am Kreuz ist unser alter Mensch, Römer 6, Vers 6, mitgekreuzigt worden. Und auf dieser Basis, das ist die Heilstatsache, haben wir nun die einzigartige Möglichkeit, unser Fleisch zu kreuzigen. Wenn der nicht mitgekreuzigt wäre, unser alter Mensch, hätten wir gar keine Möglichkeit. Galater 5, 24, nach der konkordanten Wiedergabe, die aber Christus Jesus angehören, kreuzigen das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden. Ja, das ist der einzige Weg, liebe Geschwister. So können wir eine Gleichung aufstellen. Wandel im Geist ist gleich Kreuzigen des Fleisches. Geht nicht anders. Also das eine geht nicht ohne das andere. Und Petrus schreibt hier auch sehr kostbar an die Brautgemeinde aus Israel, die in der Diaspora unter den Nationen lebte. 1. Petrus 4, 1 und 2. Da nun Christus für uns im Fleisch litt, wappnet auch ihr euch mit demselben Gedanken, weil der Leidende im Fleisch mit Sündigen aufgehört hat, um nicht mehr das Übrige seiner Lebenszeit in den Begierden der Menschen im Fleisch zu verbringen, sondern nach dem Willen Gottes. Wir kommen zum nächsten Punkt, noch 5 bis 10 Minuten, denke ich, können wir hoffentlich machen. Leiden führen uns in die Identifikation, die Einswerdung mit Christus. Es wird immer intensiver, liebe Geschwister. Paulus schreibt in Philipper 3, 10 und 11, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde, ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Ausauferstehung aus den Toten. Also wie werden wir umgestaltet in das Bild Jesu? Indem wir hineingenommen werden in die Gemeinschaft seiner Leiden und die Kraft seiner Auferstehung. Also wir haben es gesehen, wir sind völlig eins gemacht mit dem Sohn. Der Vater hat uns ganz eins gemacht mit dem Sohn. Und jetzt muss ich das in unserem Leben nachvollziehen, muss es wirksam werden. Also indem wir hineingenommen werden in die Gemeinschaft seiner Leiden und die Kraft seiner Auferstehung. Leiden um Jesu Willen, dass wir Nachteile, Ablehnung und Ausgrenzung in Gesellschaft, Beruf, vielleicht sogar in der Familie, vielleicht sogar unter Frommen in Kauf nehmen, die führen uns in eine vertiefte Christusbeziehung hinein, weil wir dann uns ganz auf ihn geworfen wissen. Und nur wenn wir zu diesen Wegen Ja sagen, also wir brauchen die nicht suchen, sondern es gilt da, uns mit hineinnehmen zu lassen, auch dann kommen wir in den Genuss der Kraft seiner Auferstehung. Und nur dann kommen wir in den Genuss der Kraft seiner Auferstehung. Ein kostbares Beispiel, wieder aus dem Hebräerbrief, Hebräer 11, 24 bis 26. Durch Glauben weigerte sich Moses. Er weigerte sich, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen, und wählte lieber, mit dem Volke Gottes Ungemach zu leiden, als die zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Ein ganz praktisches Beispiel. Was hätte der Mose eine Karriere machen können, der als Sohn der Tochter Pharaos galt? Aber er machte sich eins mit dem Niedrigkeitsweg seines Volkes. Und es ist ja interessant, dass wir hier lesen, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt. Er wusste also schon damals etwas von der Schmach des Christus. Er ließ sich nicht bezaubern von dieser Hochkultur Ägyptens. Und ja, wie gesagt, ich denke, das ist eine große Gefahr für die Gemeinde, dass wir eben gehört werden wollen in dieser Welt oder dass wir dem Wahn verfallen, die Welt verändern und frömer machen zu können. Wir sind nicht bereit, den Kreuzesweg zu gehen. Und das war bei Mose ja ganz konkret, ich gehöre nicht zu euch, ich gehöre zu denen. Und liebe Geschwister, dass wir doch auch uns klar bekennen, ich gehöre zu Jesus und ich gehe den Weg mit ihm auch dann, wenn es mir Nachteile bringt. Mose schaute auf die Belohnung und wir wissen, was ist unsere Belohnung? Ja, wenn wir anders mitleiden, auf dass wir auch mitverherrlicht werden. Unsere Belohnung ist einfach, ja, so möchte ich es mal sagen, die neue Leiblichkeit, die wir dann empfangen dürfen. Und wir können dazu auch die Krone nehmen, von denen der Apostel Paulus schreibt. Wenn wir dem Leiden ausweichen, dann hat das Herrlichkeitsverlust zur Folge. Was ist das für ein ernstes Wort? Und das möchte ich zuallererst mir selbst sagen. Das letzte, Leiden bereiten die Gemeinde zu für ihren göttlichen Beruf. Jetzt geht es also um diese Zielbestimmung. Paulus schreibt, Kolosser 1, 24, jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleische, was noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus für seinen Leib. Das ist die Versammlung. Auch hier dürfen wir beachten, dass Paulus diese Aussage wiederum nicht vom grünen Tisch geredet hat und geschrieben hat, jetzt freue ich mich in den Leiden. Wir wissen, er hat den Brief aus dem Gefängnis in Rom geschrieben. Und wie kann ein Mann in solch einer Situation solch eine Aussage tätigen? Paulus freute sich nicht an den Leiden, sondern in den Leiden. Denn er durfte erkennen, die haben einen ganz, ganz gewaltigen Zweck, diese Leiden. Die Leiden, die ich jetzt leide, die dienen dazu, dass diese Gemeinde, diese Leibesgemeinde, das Ausführungsorgan des Christushauptes, zur Ausführung aller Gottesverheißungen herausgeboren, zubereitet, vollendet wird für ihren zukünftigen Dienst. Und wir erkennen aus diesem Vers ganz offensichtlich, muss die Gemeinde ein gewisses Maß an Leiden erdulden, um fertig zu werden für ihren göttlichen Beruf als Glieder des Christushauptes, ja mit dabei zu sein, als seine, ja, Organe, um die gefallene Schöpfung herauszulösen aus Sünde und Tod hinein ins unauflösliche Gottesleben. Wir haben vorhin gesagt, dass unser Herr durch Leiden zum Ziel vollendet wurde. Durch Leiden wurde er zum Weltenerlöser und zum Weltenvollender, zum Haupt einer ganz neuen Schöpfung. Und so braucht also auch die Gemeinde, so erkennen wir das doch aus diesem Vers, ein von Gott festgesetztes Maß an Leiden, für ihr Fertigwerden, für ihre Zielbestimmung, dass sie zum erwachsenen Mann wird, wie wir es in Epheser 4, Vers 13 lesen. Und wie gesagt, damit wir uns hier nicht missverstehen, es geht nicht um Erlösungsleiden. Unser Herr hat die Erlösung vollkommen erworben am Kreuz, sondern es geht um Vollendungsleiden, dass wir fähig werden für unseren göttlichen Beruf. Und wenn wir bei Paulus lesen in 1. Korinther 6, 2 und 3, wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wisset ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Dann bekommen wir doch eine Ahnung davon, liebe Geschwister, dass die Drangsale des Christus für seinen Leib, von denen Paulus schreibt, eben genau dafür notwendig sind, dass wir diese gewaltige Aufgabe wahrnehmen können. Und ich persönlich weiß um einige Fälle, wo Gott großes Leid, Krankheit und Tod von Eltern dazu verwendet hat, dass Kinder, die einen ganz verkehrten Weg gingen, gläubig werden durften an den Herrn Jesus. Ich weiß von einem Bruder, der erzählt hat, er ging völlig einen anderen Weg. Seine Mutter ist schier verzweifelt. Und als seine Mutter gestorben ist bei der Beerdigung, ist er gläubig geworden. Und wenn wir eben an die zukünftigen Aufgaben der Gemeinde denken, dann können wir doch sagen, wer kann denn trösten? Einen Menschen, der seine Familie verlor, wenn nicht der, der selbst solch ein Leid erlebte? Oder wer kann einem psychisch oder physisch Kranken einmal später das Evangelium predigen, wenn nicht der, der weiß, was es bedeutet, durch physische oder psychische Krankheit eingeschränkt, um depressiv zu sein? Also wir erkennen, diese Leiden, die die einzelnen Geschwister zu erdulden haben, die sind Zubereitung für den zukünftigen Dienst. Unser Herr, er musste in unser Fleisch kommen, damit er die Sünde im Fleisch überwindet, besiegt und richtet. Und da lesen wir es ja von ihm in Hebräer 4,15, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Er weiß um unsere Schwachheiten. Er weiß um die Versuchungen. Und liebe Geschwister, so dürfen es wir auch sehen für die Gemeinde, die ja in den zukünftigen Äonen die Aufgabe hat, die Gnade ja darzustellen. Liebe Geschwister, und so sind natürlich alle individuellen Zubereitungswege auf dieses Ziel hin ausgerichtet, dass wir einmal denen dienen können, die noch im Tod gefangen sind. Durch Leiden zur Herrlichkeit, das war der Weg unseres Herrn, das ist der Weg seiner Glieder, das ist der Weg der gesamten Schöpfung. Und mögen wir das mitnehmen aus dieser Stunde. Das leere Grab ist die Garantie dafür, dass es kein Leid gibt, aus dem nicht überströmende, unvergleichliche Herrlichkeit wird. Amen. Wir beten. Ja, geliebter himmlischer Vater, wir danken dir im Namen Jesu für dein so teures und kostbares Gotteswort. Ja, und wenn ich an mich denke, wenn wir an uns denken, dann sind wir von Haus aus solche, die es immer annehmlich haben wollen, die keine Spannungen haben wollen, die ja dem Leiden, den Schwierigkeiten am liebsten aus dem Wege gehen. Und jetzt zeigst du uns in deinem Wort diese ganz andere Dimension. Und wir erkennen sie, Herr Jesus, wenn wir dich anschauen. Wärst du nicht diesen Weg der Selbstentäußerung, der Selbsthingabe, ja, bis ans Kreuz, bis in den Tod gegangen, wir wären alle verloren für alle Ewigkeiten. Es gäbe keine Hoffnung, es gäbe keinen Ausgang aus dem Tod. Aber Herr Jesus, weil du gekommen bist und ja, dieses Ja, Vater, schon vor allen Äonen gesprochen hast, ja, und weil du am Kreuz geschrien hast, es ist vollbracht, ja, dürfen wir es wissen, nicht einer bleibt im Tod, nicht einer, ja, wird nicht einmal gleich bei dir zu Hause sein dürfen und in großer Freudigkeit dich als Herrn und als sein Haupt bekennen dürfen. Das ist so kostbar, dass jeder Einzelne das tun wird. Und so dürfen wir erkennen, welche gewaltige Dimension ja dieses Leiden hat. Und so bitten wir für uns, wir erkennen, dass wir im Feindesland sind. Und gerade in unserer Zeit erkennen wir immer mehr diesen Gegensatz, ja, zwischen deiner Königsherrschaft und der Herrschaft, ja, dieses Kosmos des Teufels. Und wir sehen, wie immer mehr, ja, das, was in 2. Thessalonicher 2 uns genannt wird, auch offenbar wird. Und da schenke es, dass wir wirklich bereit sind, auch um deines Namens willen, Herr Jesu, Nachteile auf uns zu nehmen und wirklich, wenn es dann wirklich drauf ankommt, dass wir dir treu sind und dass wir nicht abweichen und nicht ja uns anpassen. Und ja, ganz konkret bedeutet das doch heute schon, dass wir die Geschwister lieben und die Gemeinschaft mit den Geschwistern suchen und wirklich füreinander uns auch verwenden. Ja, und so danken wir dir, dass alles, was an uns herankommt, zuerst an dir vorbei muss, lieber Herr Jesus, und dass wir wissen dürfen, ja, es dient alles dazu, dass wir fertig werden auf deinen bald kommenden Tag. Und da dürfen wir uns doch so sehr freuen, Herr Jesus, auf diesen Tag, wenn du kommst, die Toten in Christo zuerst auferstehen werden und wir alle zusammen dann dir entgegengerückt werden. Ja, schenk, dass diese Erwartung in uns jeden Tag lebendig sein darf. Und so dürfen wir auch heute flehen, Herr Jesus, komme bald. Amen. Amen.